Südwestradio.
Hallo und guten Abend an diesem Ostersonntag. Ich hoffe, Sie hatten einen frohen Ostertag mit bunten Ostereiern und schönen Überraschungen. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Ja, Ostern, natürlich verbunden im christlichen Sinne mit der Auferstehung von Jesus Christus, mit dem begonnenen Frühling und mit den vielen alten Bräuchen, die zum Osterfest und zum Frühling passen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Ausstellungen mit Ostereiern, die mit der schlesischen Kratztechnik versehen waren und die man noch bis zum 3. Mai im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen sehen kann. Aus einfarbig gefärbten Eiern wird das jeweilige Muster herausgekratzt. Je feiner und zarter die Mustergestaltung, desto schöner das Ei. Aus Hühner-, Gänse- und Straußeneiern entstehen die feinsten Kunstwerke. Aber auch Back- und Kochrezepte, Ostersprüche und Osterbräuche kann man im Museum kennenlernen. Der Brauch des Osterwasserholens ist ja teilweise auch hier bekannt. Es soll besonders heilsam und wirkungsvoll für eine reine und gesunde Haut sein.
Hallo, guten Abend, Deutschland. Und wieder so ein schöner Tag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag.
Die Sonne nimmt den Tag auf ihre Reise mit und dann erwacht das Leben hier bei Nacht. Wir lieben unser Land, weil es uns gefällt. Begrüßen Gäste aus der ganzen Welt. Hallo, guten Abend, Deutschland. Und wieder so ein schöner Tag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Und geht es irgendwann mal wieder nicht so gut, gemeinsam kriegen wir das wieder hin. Dein Herz ist ziemlich stark und darum habe ich Mut, auch wenn ich von Natur aus skeptisch bin. Hallo, guten Abend, Deutschland. Und wieder so ein schöner Tag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Nach einer schlimmen Zeit, da wurdest du geteilt. Die Narbe, sie entstellte dein Gesicht. Sie ist nun verheilt und darum bitte ich dich, mach solche Fehler in der Zukunft nicht. Hallo, guten Abend, Deutschland. Und wieder so ein schöner Tag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Und wieder so ein schöner Tag. Hallo, guten Abend, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Ich lebe hier, weil ich dich mag.
Lassen Sie uns jetzt einer Persönlichkeit gedenken, deren Name eine Straße in Münster trägt. Herbert Kober berichtet.
In unserer Sendereihe über ostdeutsche Straßennamen in Münster weisen wir nicht nur auf Städte und Regionen im historischen Ostdeutschland oder in den Siedlungsgebieten der Deutschen in Osteuropa hin, sondern auch auf Persönlichkeiten aus dem deutschen Osten. Heute wenden wir uns einer Künstlerin zu, die einen herausragenden Platz in der deutschen Kultur einnimmt. Es handelt sich um die Malerin, Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz. Anlass, ihrer zu gedenken, ist der bevorstehende 70. Jahrestag ihres Todes. Bevor wir uns Person und Werk zuwenden, ein Blick auf die Straße, die in Münster den Namen der weltweit bekannten Künstlerin trägt. Die Käthe-Kollwitz-Straße liegt in der Waldsiedlung Münster-Angelmodde. Dort geht sie als Stichstraße von der Theodor-Heuss-Straße nach Osten ab. Im Rahmen der kommunalen Neuordnung wurde die einst hier verlaufende Agnes-Miegel-Straße im Jahr 1974 wegen der Namensgleichheit mit der in Münster-St. Mauritz verlaufenden Straße umbenannt. Die Käthe-Kollwitz-Straße hat die Postleitzahl 48167. Nun zur Namensgeberin. Die Künstlerin wurde als Käthe Schmidt am 8. Juli 1867 in Königsberg in Ostpreußen geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in ihrer Heimatstadt. Nach privaten Kunststudien in Königsberg betrieb sie 1886 für ein Jahr Studien in Berlin, danach erneut in Königsberg und später bis 1890 in München. Während ihrer Studienzeit wurde sie von hervorragenden Kunstschaffenden ausgebildet. Zugleich pflegte sie Umgang mit Persönlichkeiten, die ihre soziale Einstellung prägten, darunter beispielsweise Gerhard Hauptmann. Nach ihrer Rückkehr nach Königsberg heiratete sie den ebenfalls aus Ostpreußen stammenden, in der Sozialdemokratischen Partei engagierten Armenarzt Dr. Karl Kollwitz. 1891 zog die junge Künstlerin mit ihm in den Berliner Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg. Einige Jahre lehrte Käthe Kollwitz Kunststudierende am Berliner Kunstverein, bis sie schließlich 1919 zur Professorin an der Preußischen Akademie der Künste ernannt wurde. Am Beginn des Kunstschaffens von Käthe Kollwitz standen Zeichnungen, Radierungen, Holzschnitte. So schuf sie, angerührt vom Leiter schlesischen Weber und angestoßen von Gerhard Hauptmann, eine Reihe von Radierungen über den Weberaufstand. Mit der Bildhauerei begann sie 1910. In ihrem gesamten künstlerischen Schaffen, das sich zwischen Naturalistik und Expressionismus bewegte, verkörperte sie ostpreußisches Wesen. Sie sah die Kunst in der Pflicht, die sozialen Verhältnisse abzubilden. Mitfühlend mit dem Leid der gesellschaftlich Benachteiligten stand sie zwar politisch dem Sozialismus nahe, wurde aber weder Mitglied bei Kommunisten noch Sozialisten. Die Künstlerin durchlebte 4 politische Systeme, geboren im Königreich Preußen, aufgewachsen und geprägt im Deutschen Kaiserreich, zur Anerkennung gelangt vorwiegend in der Weimarer Republik und schließlich geächtet und gestorben im Dritten Reich. Während des Kaiserreichs wurde ihr wegen ihrer Einstellung, besonders wegen ihrer pazifistischen Haltung, Ehrung verweigert. In der Weimarer Republik erhielt sie unter anderen Auszeichnungen den Orden Pour le Mérite. Verfemt war die Kollwitz im Dritten Reich, wo sie sogar ein Ausstellungsverbot hinnehmen musste. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte die Künstlerin als Gast in einem Anwesen des Prinzen Ernst Heinrich von Sachsen im Haus Rüdenhof in Moritzburg. Dort verstarb sie vor 70 Jahren am 22. April 1945. Ein Ehrengrab fand die Künstlerin an der Seite ihres bereits 1940 verstorbenen Mannes auf dem Zentralfriedhof Berlin-Friedrichsfelde. Aus dem reichen Schaffen von Käthe Kollwitz ist ein Werk besonders in der Öffentlichkeit präsent, die Pieta. Sie befindet sich in dem Gebäude der Neuen Wache auf der Straße unter den Linden in Berlin. Dort, in der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland, mahnt und erinnert eine vergrößerte Kopie der Skulptur Mutter mit totem Sohn an die Opfer von Krieg und Gewalt. Im Übrigen werden ihre Kunstwerke vorwiegend in den Käthe-Kollwitz-Museen Berlin, Köln und Moritzburg sowie im Dresdner Kupferstichkabinett verwahrt. Doch auch sonst ist die Künstlerin in Deutschland auf vielfältige Weise präsent. Die Deutsche Bundespost gedachte ihrer im Jahr 1954 mit einer Sondermarke in der Reihe Helfer der Menschheit. Nach ihr sind über 100 Schulen, Kindergärten und Wohnheime benannt. Und an die weltweit anerkannte Künstlerin wird überall in Deutschland mit Straßen- und Wegebezeichnungen erinnert. So auch hier in Münster mit der Käthe-Kollwitz-Straße in der Waldsiedlung Münster-Angelmodde.
Vor kurzem fand im Westpreußischen Landesmuseum in Warendorf, an dem wir ja in Münster noch immer hängen, eine Veranstaltung der Kulturreferentin Magdalena Oxford von und mit dem Journalisten Roland Maaske statt. Maaske stellte in Wort und Bild die alte historische Kulturlandschaft Schlesien vor. Zunächst beantwortete er die Frage, wie er denn als jüngerer Mensch, als Nachkriegsgeborener, Interesse für die historischen deutschen Ostgebiete entwickelt habe.
Nun, die Antwort ist relativ leicht. Ich bin Berliner und die meisten Berliner kommen auch meine Vorfahren irgendwo aus dem alten Deutschen Osten, väterlicherseits aus Pommern, mütterlicherseits tatsächlich aus Schlesien, aus Pommern, aus Bunzlau. Meine Oma, die ist Schlesierin. Und das hat dazu geführt, dass ich schon recht früh, eigentlich sobald man Polen ohne Visum bereisen konnte, durch den Osten aufgebrochen bin, mich dort ein wenig umgeschaut habe und dann eben auch angefangen habe zu fotografieren, die Landschaften, die Städte zu porträtieren. Was ist dort alten deutschen Spuren noch zu finden und wie sieht es dort heute aus? Genau das habe ich heute Abend Schlesien mit Ihnen vor. Wir wollen eine große Schlesienreise unternehmen. Wir wollen eigentlich alle touristisch wichtigen Orte anfahren, alle bekannten Orte, alle Landschaften, wie das Riesengebirge uns anschauen, Niederschlesien und Oberschlesien anschauen. Und wenn wir Glück haben, werden wir sicherlich auch den Berggeist Rübenzau unterwegs treffen.
So, ihr lieber Leid, euer gibt's nach dem herrlichen Schlesien, noch Hubert Huber, wo die Pilze wachsen mit einem langen Stieler. Dann noch besuchen wir die Breslauer Berge und dann kommen wir als Riesengebirge, das Land vom Rübezoll, wo Mooglisler und Streselkurver daheim sein und wo man, wie es lang schon drauf ist, sonntige alte Kirche geht. Und dann Jingler, Madler, Muttel und Fackel, dann sehen wir auch noch den Schlesien-Orberg, wo läuft sich Katz auf Kommod rum und reißt sich Josef Heilig um. So. Nu kummer ihr lieber Leid, immer noch der Hände.
Die ersten Eindrücke von Schlesien, das Land zu beiden Seiten der Oder. Im Südwesten, abgeschlossen vom abwechslungsreichen Gebirgszug der Sudeten mit dem legendären Riesengebirge, im Norden den letzten Ausläufer der norddeutschen Tiefebene geöffnet. Schlesien hat etwa die Größe der Schweiz. Doch auf einer modernen Landkarte ist es heute nicht mehr zu finden. Das ist historische Land liegt auf dem Gebiet von drei Staaten. Westlich der Görlitzer Neiße, der deutsch gebliebene Teil von Schlesien. Östlich der Neiße gehört Schlesien zu Polen. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der größte Teil unter polnische Verwaltung. 1990 wurde die Grenze völkerrechtlich verbindlich anerkannt. Zu Tschechien gehört das ehemalige sogenannte österreichische Schlesien mit seiner Hauptstadt Troppau. Schlesien ist im Laufe der Jahrhunderte mehrfach zerstört und wieder aufgebaut, entvölkert und wieder besiedelt, verloren und wiedergewonnen worden. Das gehörte reichlich mal zu Polen, Böhmen und zu Österreich. 1742 kam Schlesien größtenteils unter die Herrschaft Preußens, das dank der Reichtümer des Landes zur europäischen Großmacht aufstieg. 1919 gliederte Preußen Schlesien in zwei selbstständige Provinzen. Niederschlesien mit der Hauptstadt Breslau und Oberschlesien mit Oppeln. Infolge des Ersten Weltkrieges wurde Oberschlesien 1922 geteilt und der östliche Teil mit den wichtigen Industriegebieten rund um Katowice kam an Polen. Mit knapp 5 Millionen Einwohnern war Schlesien 1939 die bevölkerungsreichste Provinz im Osten. Die Hauptstadt Breslau war mit 630.000 Einwohnern neben Berlin die größte deutsche Stadt östlich der Elbe. Schlesien, dieses Land, das heute von der Mehrzahl der Deutschen schon vergessen ist, war eines der wichtigsten Länder des Deutschen Reiches. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg. Das Ende der gemeinsamen Vertreibung der Deutschen aus Schlesien stand.
Unsere Reise beginnt in Görlitz.
Der Blick von der Landeskrone auf das Neißetal und Görlitz, heute die östlichste Stadt Deutschlands und das Zentrum der niederschlesischen Oberlausitz. Im Krieg blieb die Stadt unzerstört, aber von dessen Ausgang wurde sie schwer getroffen. Die Festigung der Neiße als Grenze zu Polen bedeutete die Teilung der Stadt. Görlitz verlor im Osten seinen weitläufigen Grundbesitz, der die Stadt einmal zu einer der reichsten im alten Preußen gemacht hatte. Der alte historische Stadtkern liegt westlich der Neiße. Eine ähnlich unzerstörte, in mehreren Jahrhunderten gewachsene Bausubstanz gibt es in dieser Dichte und Geschlossenheit sonst nirgends in Deutschland. Vor der politischen Wende von 1990 war hier alles grau in grau. Die meisten Bewohner sind in die Plattenbauten der Trabantenstadt Königshofen gezogen. Die leerstehenden Häuser verfielen zunehmend und wurden unbewohnbar. Die Einheit Deutschlands kam gerade noch im letzten Moment. Zwar hat Görlitz, wie viele Städte im Osten, heute mit hoher Arbeitslosigkeit und der Abwanderung junger Menschen zu kämpfen, aber die schönen Bauten haben nur die Chance, gerettet zu werden. Die Stadt scheint zu einem Dornröschenschlaf erwacht zu sein. Überall wurde und wird gebaut, restauriert und geputzt.
Die Neiße teilt heute den deutschen und den polnischen Teil von Görlitz. Kennen Sie übrigens das Schlesische Himmelreich? Natürlich nicht zu verwechseln mit der Gaststätte zum Himmelreich am Aasee.
Schlesisches Himmelreich, das müsst ihr mal probieren. Schlesisches Himmelreich, das schmeckt doch wunderbar. Schlesisches Himmelreich, das tut mich stets erinnern, wie schön es doch in unserer alten Heimat war. Schlesisches Himmelreich, das müsst ihr mal probieren. Schlesisches Himmelreich, ess ich zu jeder Stund. Schlesisches Himmelreich, kommt hinterm Himmelreich. Schlesisches Himmelreich, das ist ja so gesund.
Also passt mal auf, Leute. Jetzt werde ich euch mal das Rezept verraten vom Schlesischen Himmelreich. Für die Schlesier tue ich das nicht, denn die kennen es ja, das ist ja das schlesische Nationalgericht. Ich tue es mal einfach für die anderen Leute. Ihr nehmt Backobst und das müsst ihr über Nacht schön wässern. Dann tut ihr Kassler oder geräucherten Schweinebauch schön kochen und kurz vor dem Garwerden, so circa 20 Minuten, tut ihr dann das Backobst hinein. Mit Zitrone und Zucker süß-sauer abschmecken. Und dazu gibt's dann Mehlgläsler. Oh!
Himmelreich, das müsst ihr mal probieren. Schlesisches Himmelreich ess ich zu jeder Stund. Schlesisches Himmelreich kommt hinterm Himmel gleich. Schlesisches Himmelreich, das ist ja so.
Hören wir einmal das Rezept vom Schlesischen Himmelreich.
Heute möchte ich Ihnen das Schlesische Himmelreich vorstellen. Hier kommt es mit einer Scheibe Schweinefleisch und einer Scheibe Kassler. Dazu eine süße Backobstsoße mit etwas Zitrone und Zucker. Und dazu wird noch gereicht eine schöne hausgemachte Kartoffelklöße oder ausgekochte Kartoffeln.
Und nicht zu vergessen, in Görlitz den schlesischen Tippelmarkt, der im Juli stattfindet, wo die Töpfer aus der ganzen Umgebung ihre Töpferwaren anbieten. Wir fahren weiter an Liegnitz vorbei.
Nur wenige Kilometer von Liegnitz entfernt kommen wir durch eine von Hügeln umrahmte Ebene. Wir sind auf dem sogenannten Toten Acker von Liegnitz. Hier hat 1241 die entscheidende Schlacht gegen das Europa bedrohende mongolische Reiterheer stattgefunden. 10.000 deutsche und polnische Ritter kämpften gemeinsam unter dem schlesischen Erstenherzog Heinrich II. Gegen die dreifache Übermacht der Mongolen. Der Herzog fiel in diesen mörderischen Kampf wie so viele seiner Ritter. Einer rührenden Sage nach suchte seine Mutter, die bald als heilige Hedwig verehrte Herzogin, auf dem Schlachtfeld drei volle Tage und Nächte den Leichnam ihres Sohnes. Die Mongolen hatten alle toten Christen enthauptet und nur an der Missbildung eines Fußes mit 6 Zehen soll sie ihn schließlich erkannt haben. An dieser Stelle ließ sie eine Kirche errichten. Daneben entstand Anfang des 18. Jahrhunderts eine riesige Benediktinerabtei, dessen Herzstück die der heiligen Hedwig geweihte Klosterkirche ist. Als die Mongolen wieder abzogen, ließen sie ein schwer verwüstetes, entvölkertes Schlesien zurück. Zum Wiederaufbau riefen die Piastenherrscher nun vermehrt deutsche Siedler ins Land. In 100 Jahren gründeten sie mehr als 100 Städte und über 1000 Dörfer.
An dieser Stelle möchte ich einmal den Begriff der Piasten erklären. Die Piasten, genannt nach dem Stammvater des Geschlechts Piast, verstorben um 890, waren eine Herrscherdynastie, die sich in die schlesischen Piasten und die polnischen Piasten aufteilen. Wir kommen nach Leubus. An der Oder in Leubus, heute Lubias, gründeten deutsche Zisterzienser 1175 ein Kloster, mit dem die deutsche Besiedlung Schlesiens begann. Über den Wallfahrtsort Trebnitz fahren wir weiter. Wenden wir uns einmal der Schutzpatronin Schlesiens, der heiligen Hedwig, zu. Der Hedwig, die auf dem Schlachtfeld von Liegnitz nach dem Leichnam ihres Sohnes gesucht hatte.
Die heilige Hedwig war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte Schlesiens. Die Tochter des oberbayerischen Grafen von Andechs war die erste Deutsche, die Anfang des 13. Jahrhunderts einen schlesischen Herzog in dem damals polnischen Land heiratete. Hedwig war mit ihrem aufopferungsvollen, mildtätigen Leben bald bei Polen und Deutschen gleichermaßen beliebt. Und ihr Grab ist das Glanzstück der Kirche. Schon wenige Jahre nach ihrem Tod wurde Hedwig heilig gesprochen. Und heute, fast 750 Jahre später, steht die Schutzpatronin Schlesiens hoch im Kurs. Tausende frommer Christen pilgern alljährlich zu ihrem Grab.
Wir kommen jetzt auf Breslau zu.
Eine Wohnsiedlung in typischer Plattenbauweise taucht auf. Wir haben Breslau erreicht, die schlesische Hauptstadt, die jetzt Wrocław heißt. Dem Habsburger Kaiser Ferdinand I. gefiel die Stadt so sehr, dass er bei Audienzen in Wien gefragt haben soll: Kennt ihr Breslau? Nein? Dann habt ihr bisher noch keine schöne Stadt gesehen. Wie keine andere Stadt Schlesiens hatte Breslau im Krieg gelegen, um den Vormarsch der Roten Armee auf Berlin so lange wie möglich aufzuhalten. Hatte Hitler im August 1944 Breslau in einem Geheimbefehl zur Festung erklärt, die Stadt das Todesurteil. Im Siegesrausch vergangener Jahre hatte niemand in Erwägung gezogen, dass Breslau jemals zur Front werden könnte. Eine Evakuierung der Zivilbevölkerung lehnte Gauleiter Karl Hanke strikt ab und so wurden die Menschen bis zur letzten Minute zurückgehalten. Doch als die sowjetischen Panzer schon zum Sturm ansetzten, konnte es plötzlich nicht schnell genug gehen, für die große Entscheidungsschlacht Platz zu schaffen und all die Menschen loszuwerden, die zur Verteidigung nicht taugten. Hanke gab den Befehl, dass alle Frauen, Kinder und Alte die Stadt in der Nacht zu Fuß zu verlassen hätten. Überstürzt und völlig unvorbereitet zogen bei minus 20 Grad Zehntausende auf den verschneiten Straßen nach Westen. Für viele, vor allem für Säuglinge und Alte, wurde es die letzte Nacht. Nach Schätzungen kostete der Todesmarsch der Breslauer Mütter etwa 18.000 Menschen das Leben.
Die Schlacht um Breslau hatte 80 Tage gedauert.
Wie immer nach der Ankunft besuchten wir zuerst den Ring, den Schlesischen jeweils der Hauptplatz der Städte genannt wird. Der Breslauer Ring ist das Schmuckstück Niederschlesiens. Prächtig herausgeputzt, das alte Rathaus. Es gehört zu den bedeutendsten gotischen Bauwerken in Europa. Das Leben rund um den Ring pulsiert wie in kaum einer anderen polnischen Stadt und glanzvoll restauriert präsentiert es sich heute so schön wie nie.
Vieles gibt es natürlich über Breslau zu berichten. Hier eine kleine Anekdote.
Das ehemalige Großkaufhaus der Gebrüder Barasch. Hier befindet sich auch heute noch ein Einkaufszentrum. Davor die gotische Säule, die jahrhundertelang als städtischer Pranger diente. An sie wurde der berühmte Bildhauer Veit Schoß gefesselt, als er es wagte, ein Rendezvous mit fünf Jungfrauen gleichzeitig zu arrangieren.
Und nun vielleicht zum bekanntesten Bau in Breslau.
Vom Ring ist es nicht weit zur Universität, mit ihrem berühmten barocken Festsaal, der Aula Leopoldina, übrigens die erste deutsche Universität, die unter einem Dach eine evangelische und eine katholische Fakultät gleichberechtigt nebeneinander beherbergte.
Ein weiteres bedeutendes Baudenkmal in Breslau.
Die Jahrhunderthalle, 1913 zum 100-jährigen Jubiläum der Erhebung gegen Napoleon fertiggestellt. Sie wird von einer 42 Meter hohen und 65 Meter Spannweite messenden riesigen Kuppel überwölbt. Die erste freistehende Betonkuppel der Welt. Damals eine gewagte Konstruktion. Mit 6000 Sitzplätzen war sie eine der größten Hallen in Europa.
Übrigens fährt in diesem Jahr im September eine Gruppe der schlesischen Landsmannschaft in Münster nach Breslau. Ich glaube, da sind noch einige Plätze frei. Auf dem Weg durch das Reiseland Nieder- und Oberschlesien begegnet man vielfach den Spuren der Kriegs- und Nachkriegszeit und in Gesprächen ist die Zeit nicht vergessen.
Ein Deutscher zu sein, genügte, um als Verbrecher zu gelten, dem man antun konnte, was man wollte. Die Bilder jener Tage waren unbeschreiblich. Von Panzern überrollte Trecks auf vielen Straßen, ermordete Männer, vergewaltigte Frauen, getötete Kinder, erfrorene Babys. In den eroberten Gebieten wurden seit März 1945 vollendete Tatsachen geschaffen. Im Vorgriff auf die Westverschiebung Polens, die auf der Potsdamer Konferenz beschlossen werden sollte, kam auch Schlesien unter polnische Verwaltung. Den Deutschen, die noch in ihrer Heimat waren, stand nun die Vertreibung bevor.
Thank you.
Jetzt müssten wir eigentlich noch durch die Grafschaft Glatz und die Kurorte beschreiben und dann ins Riesengebirge und nach Oberschlesien fahren. Aber das schaffen wir heute nicht mehr. Lassen Sie uns lieber noch kurz etwas von Berühmtheiten neben den 13 Nobelpreisträgern hören, die Schlesien hervorgebracht hat. Und zwar erzählt von Rudi Pawelka, dem Landesvorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien.
Aber die Vielfalt des kulturellen Wirkens unserer großen Schlesier war mannigfaltig. Ich möchte heute nur ganz kurz, weil sie häufig vergessen werden, auf die großen Baumeister eingehen aus Schlesien. Es sind wohl die größten Baumeister mindestens in Deutschland, wenn nicht der Welt, gewesen zu ihrer Zeit. Ich nenne vier. Der Kölner Dom ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Deutschland. Ernst Friedrich Zwirner aus Jakobswalde im Kreis Kosel in Oberschlesien hat den Kölner Dom erstellt. Der Kölner Dom war im 13. Jahrhundert begonnen worden, war über 600 Jahre immer Bauruine und übrigens als die Franzosen als Besatzungsmacht 1794 kamen, haben sie Teile, war ein Flügel und ein Turm, der war etwas über 50 Meter hoch, war schon da, haben sie dann wieder eingerissen und 1796 Gottesdienste, die darin schon stattfanden, verboten. Sie haben dann dieses Gotteshaus umgewidmet, haben einen Pferdestall draus gemacht und auch eine Lagerhalle. Haben Deutsche in Paris nicht gemacht, 1870 oder 1940 mit Notre Dame. Oder das wäre heute, wird uns das noch entsprechend nachhängen. Und als dann das Rheinland zu Preußen kam, 1815 am Wiener Kongress, da waren die Rheinländer nicht so angetan vom evangelischen König in Berlin. Und um die Rheinländer etwas an sich zu binden, hat der preußische König sich vorgenommen, den Dom nur endlich mal zu Ende zu bauen. Und der beste Mann, den er finden konnte, war eben jener Ernst Friedrich Zwirner, der 1842 den Auftrag bekam, diesen Dom zu erstellen. Und er war dann 38 Jahre später fertig. 1880 hat, inzwischen war der preußische König Kaiser auch, ihn hier eingeweiht. Aber er war nicht sehr gerne gesehen hier. Viele sind einfach, haben das boykottiert, die Einweihungsveranstaltung. Das bedeutet aber, unser Zwirner ist leider 1861 verstorben. Und dann hat sein Vertreter aufgrund seiner Pläne, die besten waren, die eingereicht worden waren, den Kölner Dom entsprechend weitergebaut. Wenn Sie mal ins Internet gehen, können Sie gucken, wie 1842 das aussah, kümmerlich, das war eine ganze Ruine der Kölner Dom.
Weitere Baumeister waren Julius Raschdorf aus Oberschlesien, der den Berliner Dom erbaut hat. Karl Gotthard Langhans hat das Brandenburger Tor in Berlin errichtet, Max Berg, der die Jahrhunderthalle in Breslau gebaut hat.
Jetzt an Freiheit wagen, Heuchelei nicht ertragen, das Glück erfassen statt nur suchen nach mehr. Fünf einmal grad sein lassen, nicht in Tabellen passen und um die Wahrheit kämpfen, tun was man will und wollen was man tut. Ob jung oder alt, gilt unsere Devise. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Jetzt oder nie und nie. Kleinstadt haben, nicht das Gefühl vergraben, einander finden, anstatt Worte verlieren. Über die Trägheit siegen und nicht das Rückgrat biegen, nicht seinen Traum verraten, sehen mit dem Herz und nie resignieren, mit dir Hand in Hand alles erfüllen. Heute beginnt der Rest deines Lebens, jetzt oder nie und nicht irgendwann. Schau auf dein Ziel, kein Traum ist vergebens, heute fängt die Zukunft an. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Heute fängt an, was du daraus machst. Geh durch die Nacht dem Morgen entgegen, als ob du neu erwachst.
So, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, wir haben Ihnen mit dem Ausflug nach Schlesien eine kleine Osterfreude gemacht. Beehren Sie uns bald wieder. Unsere nächste Sendung läuft nämlich wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 3. Mai um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Wir, das sind Roswitha Möller am Mikrofon und Lukas Winnemann in der Technik, sagen frohe Osterfeiertage. Bleiben Sie gesund und tschüss.
Weißt du, wie lang wir uns schon lieben? Da werden andere längst geschieden. Doch das zwischen uns, das hat alles überlebt. Wir sind ganz einfach nicht zu trennen, auch wenn wir uns schon ewig kennen. Du hast jeden Tag meine Liebe neu geweckt. Ich kann heute noch nicht schlafen, wenn du nachts nicht bei mir bist. Was kann